Ich hatte ja gesagt, dass ich das Thema Vergänglichkeit noch einmal aufgreifen will. Ich will das heute tun, aber weniger analytisch, systematisch, sondern mehr kontemplativ betrachtend und habe dazu ein paar von Buddhas Lehrreden oder Teilen davon rausgesucht, die da sehr illustrativ und informativ sind. Zu Beginn vielleicht einfach nochmal die Feststellung, dass in allen spirituellen Traditionen praktisch die Empfehlung weitergegeben wird, sich der Vergänglichkeit zu erinnern, auch an den Tod zu denken. Und wir kennen das im Christlichen als Memento Mori, Gedenke des Todes, oder im Buddhistischen als Maranasanya, Betrachtung des Todes, oder allgemeiner gesprochen noch Anicca Sanya, also Betrachtung, Wahrnehmung der Wandelbarkeit, der Unbeständigkeit generell. Und das wird das heutige Schwerpunktthema sein. Ich möchte beginnen mit einer kleinen Lehrrede aus dem Anguttara Nikaya. Sie heißt Araka Sutta. Und das ist ein Gespräch, das der Buddha mit seinen Mönchen führt, wo er genau über diese Dinge spricht, wo er sagt, du lebst nicht in den Tag hinein. Denk dran, wie schnell das Leben vorbei ist. Achte darauf, dass ihr die Zeit nutzt, um nach innen zu gehen, um euch zu sammeln, ja, um Samadhi zu erlangen. Und um das zu unterstreichen und zu illustrieren, schildert er einen Vorgang aus, ja, wir würden sagen, mythologischer Zeit. Da geht es bei ihm um einen Weisen, um einen spirituellen Lehrer, der in längst vergangenen Zeiten lebt. Araka heißt er. Und dieser Araka, seltsamerweise oder eben nicht, unterrichtet seine Schüler in Bezug auf genau dasselbe. Achte darauf, wie alles so schnell vorbeigeht. Und mir hat diese Lehrrede deshalb immer schon schön gefallen, weil da nicht nur abstrakt von Vergänglichkeit die Rede ist, sondern weil das anhand von sehr schönen und eingängigen Gleichnissen dargestellt wird. Und einen Teil davon will ich euch einfach vorlesen. Das beginnt mit der allgemeinen Feststellung, ja, kurz ist das Leben der Menschen, begrenzt und flüchtig, voller Leiden und Qualen. Weise sollte man dies erkennen, Gutes tun und den Reinheitswandel führen, denn kein Geborener entrinnt dem Tode. Und jetzt kommen die Gleichnisse. Gleich wie der Tautropfen an der Spitze eines Grashalms beim Aufgehen der Sonne gar schnell vergeht und nicht lange bleibt, so auch ist das dem Tautropfen vergleichbare Leben der Menschen gar begrenzt und flüchtig. Gleich wie etwa, wenn eine mächtig geballte Regenwolke sich ergießt, die Blasen auf dem Wasser gar schnell vergehen, nicht lange bleiben, so auch ist das der Wasserblase vergleichbare Leben der Menschen gar begrenzt und flüchtig. Gleich wie etwa die mit einem Stocke im Wasser gezogene Furche gar schnell vergeht, nicht lange bleibt, so auch ist das der Wasserfurche vergleichbare Leben der Menschen gar begrenzt und flüchtig. Gleich wie der fernhin eilende, schnell strömende, alles mit sich fortreißende Gebirgsstrom auch nicht für einen Augenblick, nicht eine Weile, nicht eine Minute stille steht, sondern immer weiter eilt, weiter fließt, weiter strömt. So auch ist das dem Geborenen, dem Gebirgsstrom vergleichbare Leben der Menschen gar begrenzt und flüchtig. Also soweit die Gleichnisse, aber das war nicht nur das, was mich fasziniert hat, sondern es war noch ein anderer Punkt, der mich nachdenklich hat werden lassen. Denn der Buddha sagt, dieser Araka lebte in einer Zeit, die bei den Menschen so unter dem Stichwort das goldene Zeitalter abgespeichert ist. Also zu einer Zeit, wo die äußeren und inneren Lebensbedingungen der Menschen noch viel, viel besser waren, als sie heute sind. Und von diesen Menschen heißt es, dass sie damals, man höre und staune, 60.000 Jahre alt geworden sind. In Worten, 60.000 Jahre. Und da sagt Araka, das Leben geht verdammt schnell vorbei. Achtet darauf, dass ihr was mit dieser Zeit macht. Und da können wir in etwa abschätzen, wie es mit uns heute aussieht. Ja, von 60.000 Jahren ja keine Spur. Das sind mal 80, das sind mal 90. Ja, aber dann ist over. Dann ist over. So, und wie gehen wir da um? Ich habe den Eindruck, da ist in der Regel keinerlei Dringlichkeit. Nicht? Da gibt es so das Motto, ach, ja, wir leben heute, morgen sind wir tot. Also gucken wir, dass wir da noch ein bisschen Honig saugen von dem, was das Leben bietet. Aber die Konsequenz daraus zu ziehen, ist etwas, was wir eher versäumen. Es gibt nur ganz wenige, die das irgendwie merken und sagen, da muss man doch was tun. So, das zum Warmwerden. Der nächste Aspekt, den ich darstellen will, ist der Wert des Anblicks von Vergänglichkeit. Nicht? Wir reden ja darüber, dass wir dieses Thema nicht nur einfach zur Kenntnis nehmen, ja, die Dinge gehen vorbei, sondern ich will jetzt mal klar machen, welche Bedeutung diese Art des Umgangs mit der Realität hat. Und da gibt es eine auch schöne Lehrrede, sie heißt Vilama Sutta. Und dort unterhält sich der Buddha mit dem Gönner des Ordens Anathapindika. Anathapindika war ja ein großer Gönner und Stifter eines Klosters und ist deshalb sozusagen in die Geschichte eingegangen. Und hier in diesem Gespräch wird genau von Seiten des Buddha zunächst mal dieser Aspekt beleuchtet. Was hat denn Geben, Großzügigkeit, Dana für positive Wirkungen in der eigenen oder anderen Existenz? Und da greift der Buddha auf einen ebenfalls vor langer Zeit gelebt habenden Asketen oder Brahmanen zurück. Vilama heißt er. Und er schildert von ihm, wie der irgendwann mal eine wirklich aufwendige Opferzeremonie durchgeführt hat, wo eine große sozusagen Massenspeisung durchgeführt worden ist. Also der hat an nichts gespart, hat alles sozusagen, was ihm möglich war, geopfert, hat es den Menschen gegeben. Und der Buddha sagt, ja, guck, das war schon eine gute Tat, weil jedes Geben hat positive Effekte. Aber, sagt er, diese Handlungsweise war dennoch begrenzt, weil im konkreten Fall zwar diese Gebefreudigkeit vorhanden war, aber auf der Gegenseite waren nicht die würdigen Empfänger da. Also eine Gabe hat dann die beste Frucht, wenn das Motiv des Gebens rein ist und wenn zugleich der Empfänger auch die entsprechende Reinheit hat. Dann holt der Buddha mal lange Atem und erklärt Anathapindika sozusagen die Steigerung der Reinheit des Empfängers oder der Empfänger mit der entsprechend tiefer und weiterreichenden Frucht, die dieses Geben hat. So, das fängt an mit dem Strom eingetretenen, nicht, der sozusagen ein erstes Ziel ist. Geht weiter über den Einmalwiederkehrer, Nichtwiederkehrer, über den Heiligen, über einen Buddha, über einen Einzelerwachten, über einen vollkommen Erwachten, eine Spende an den Sangha mit dem Buddha an der Spitze. Und es endet damit, es sagt, das größte Opfer, die größte Opfergabe, das größte Geschenk, das man geben kann, ist, wenn man dem Orden ein Kloster stiftet. Und das ist ja schon was. Ne? Aber dann fängt es eigentlich erst an, indem er sagt, ja, aber es gibt auch noch Haltungen und Handlungsweisen, die über das Dana, über das Geben hinausgehen, wo die Wirkungen nochmal ganz anders sind. Das nächste ist, wenn man zuversichtlichen Herzens Zuflucht bei Buddha Dhamma Sangha nimmt. Könnt ihr euch vorstellen, dass das nochmal ein ganz anderer innerer Impuls ist mit anderen Zielsetzungen. Das nächste ist, wenn man nicht nur Zuflucht nimmt, sondern wenn man zuversichtlichen Herzens, heißt mit der entsprechenden inneren Einstellung, die fünf Sila auf sich nimmt. Aber das ist noch nicht alles, natürlich nicht. Die nächste Steigerung wäre, wenn man Metta entfaltet, in seinem Herzen Metta aufsteigen lässt. Und zwar, das will ich jetzt zitieren, wenn man selbst nur so viel wie einen flüchtigen Duft liebevoller Gesinnung erweckt, heißt, dann ist das mehr wert als alles, was vorher geschildert worden ist. Und dann kann nur noch eins kommen, ja? Nämlich der Anblick von Anicca, der Anblick der Wandelbarkeit, der Unbeständigkeit, der Vergänglichkeit aller Dinge. Zitat: Doch bei weitem verdienstvoller als all dies ist es, wenn man die Betrachtung der Vergänglichkeit übt, und wäre es auch nur für einen Augenblick. Damit hat man mal die Dimension, damit hat man mal wirklich die Bedeutung dessen, was heute hier Gesprächsthema sein soll. Welche Auswirkungen hat das, worüber wir gerade reden? Der Anblick der Vergänglichkeit. Das heißt, wir reden von der geistigen Hinwendung auf die Realität der Wandelbarkeit. Weil das, ich betone das nochmal, die am weitest reichende Auswirkung aller spirituellen Übungen überhaupt hat. Warum? Ich will das der Reihenfolge nochmal durchgehen, um zu zeigen, wieso das so ist und warum das so sein muss. Also der Buddha fängt ja an und sagt, jede spirituelle Praxis beginnt mit Geben, Abgeben, Teilen. Was sind die positiven Folgen davon? Ja, was ich gebe, kommt sozusagen in dieser Welt zurück. Die materiellen Dinge, mit denen ich zu tun habe, werden mehr. Ich erlange Wohlstand. Mir geht es gut. Also auf der sinnlichen Ebene erreiche ich persönlich, wenn ich dem anderen auch zuversichtlichen Herzens etwas gebe, einen materiellen Vorteil. Geben bedeutet immer, nennt es einfach mal, ein Aufwärts in der sinnlichen Welt. Eine Verbesserung der Lebenssituation. Vielleicht kann man es so sagen. Dann die Silas, die fünf Silas, die ja im Grunde eine Erweiterung der positiven, heilsamen Verhaltensweisen sind. Sila ist ja eine gute Verhaltensweise und eine gute Einstellung. Wenn man die fünf Silas auf sich nimmt, also die fünf Grundprinzipien ethischen Handelns, dann erweitert man ja seine Handlungsweisen und seine Einstellungen um ein Vielfaches, weil das ganze Leben sozusagen unter diesen Prämissen strukturiert wird. Entsprechend müssen sich die Wirkungen, die karmischen Wirkungen dieser Verhaltensweisen verändern, potenzieren. Und das wird in der Lehre dadurch zum Ausdruck gebracht, auch dass sich die Erlebensverhältnisse verbessern, erheben, aber das Ganze auch jenseits des Todes noch eine Rolle spielt. Also nicht nur, dass die Wirkungen jetzt erfahren werden, sondern wer die Silas zu seinem Grundbestand macht, die Haltungen des Silas zu seinem Charakter macht, der wird es erleben und muss es erleben, dass er jenseits des Todes in einem Deva-Bereich erscheint. Das heißt, seine Wiedergeburt, seine künftige Erlebensweise diesen Qualitäten entspricht. Aber, Betonung, immer noch innerhalb der Sinneswelt. Und jetzt verstehen wir die Übung von Metta, was die für eine Bedeutung hat. Metta öffnet ja eine ganz neue Dimension. Wer Metta in sich entfaltet, und zwar entfaltet in dem Sinn, dass sie Grundlage sozusagen des Empfindens und des Erlebens ist, nicht in irgendeiner Ecke mal auch vorkommt bei uns, nicht so 0, sowas Prozent in unserem Herzen verankert ist, sondern durchgängig, sondern das Dominierende in uns wird, dann heißt das, dass wir mit der Übung von Metta, Karuna und so weiter brahmische Qualitäten in uns großziehen. Und wer diese brahmischen Qualitäten erweckt, wer sie entfaltet und groß macht, der wird nach dem Tode nicht irgendwo in den sinnlichen Himmel wieder erscheinen und aufsteigen, sondern er wird in einer ganz neuen Erlebensdimension auftauchen, nämlich bei den brahmischen Wesen, die nur noch von innerem Wohl leben, die alles Sinnliche an Freuden und Glück völlig hinter sich gelassen haben, weil sie das für absolut uninteressant, unzulänglich und einfach für inadäquat halten. Deshalb kann man sich vorstellen, warum diese Übung, die Entfaltung von Metta in der Hierarchie fast ganz am Ende ist. Und jetzt, am Ende dieser Stufenleiter, jetzt erst spricht der Buddha über die Betrachtung von Vergänglichkeit. Und es ist nochmal eine ganz andere Dimension, weil diese Haltung der Vergänglichkeit als einzige Haltung auflösende Wirkung hat. Alles, was ich vorher geschildert habe, wo der Buddha immer sagt, das ist heilsam, das ist Kusala, das ist gut, das ist unterstützenswert, hat aber nur die Rolle, nur die Bedeutung innerhalb des Lebens, innerhalb der Existenz, bildhaft gesprochen, sich von unten nach oben zu arbeiten. Das heißt, die Erlebenssituation immer besser, immer heller, immer angenehmer zu gestalten. Aber eben nie rauszukommen. Ich will es anders, ich will es besser, ich will es schöner und erreiche es auch. Aber, und da erinnern wir uns an das Prinzip Wandelbarkeit, ich erreiche nie eine Situation, wo das Optimum bleibt. Und dieses Optimum sollte ich es erreichen. Selbst in den formlosen Bereichen bleibt nicht, zerbröselt wieder und bringt mich innerhalb der Existenz wieder auf irgendeinen anderen Level. Aber die Betrachtung der Vergänglichkeit, die hat wirklich Sprengcharakter. Denn wenn man Vergänglichkeit erkennt, sieht man unmittelbar, das, was ich als vergänglich sehe, taugt nichts, weil ich kann mich nicht niederlassen, ich kann mich nicht festmachen, ich kann mich nicht festhalten, ich werde dort nie ewiges Wohl oder ewigen Frieden finden. Und wenn sich diese Vergänglichkeit auf alles bezieht, ich komme später darauf zurück, dann ist das der Königsweg, alles zu übersteigen. Oder sagen wir besser, alles hinter sich zu lassen, weil man einsieht, es taugt ja letztendlich doch nichts. Und das ist die einzige, ich behaupte, die einzige Lehre, die so weit geht, dass sie alles, was geworden ist, alles, was entstanden ist, durchschaut, und am Ende in den Papierkorb wirft. Zunächst nur im Verstehen, aber in der ständigen Betrachtung der Vergänglichkeit dann auch praktisch, denn was ich immer wieder als vergänglich sehe, unmittelbar wahrnehme, da muss die positive oder negative Beziehung, die vorher bestand, muss einfach wegfallen. So, jetzt muss ich eine kleine Einschränkung machen, denn es gibt ja Schlaumeier, die sagen, ach, wenn das so ist, dann kann ich mir das ganze Vorfeld ja sparen. Ich komme dann nicht auf die Idee, ein Kloster zu spenden. Wie umständlich, wie aufwendig. Da entwickle ich doch lieber 5 Minuten Metta. Aber wieso Metta entwickeln? Ich überlege mir einfach mal, alles geht vorbei. Heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch, der Dienstag ist auch rum. Dann habe ich doch Vergänglichkeit betrachtet, bin sozusagen gleich am Weg. Es wäre eine kleine Täuschung. Weil dieser Blick für Anicca, der muss ja auch wachsen. Diese Fähigkeit, das zu sehen, diese Fähigkeit muss ja entstehen. Darüber zu reden, nachzudenken, anzuerkennen geistig, ja alles geht vorbei, das ist keine große Kunst. Das hören wir an allen Ecken. Aber die große Kunst ist, den unmittelbaren, realistischen Blick dafür zu haben, es zu sehen, dass das tatsächlich so ist. Und diese Fähigkeit, das zu sehen, hängt von bestimmten Bedingungen ab. Und normalerweise könnte man sagen, diese Bedingungen sind, dass die 5 Hemmungen weg sind. Also es braucht eine Art von innerer Sammlung, es braucht eine Art, einen bestimmten Level von Samadhi, damit dieser klare Blick aufgehen kann. Die fünf Hemmungen sind, ihr erinnert euch alle, Begehren, Aversion, Lässigkeit, Müdigkeit, Mattheit, Aufgeregtheit und Sorge, Daseinsbangnis, Zweifel. Das sind die fünf. Und wenn diese fünf da sind, kann der Blick auf Vergänglichkeit gar nicht stattfinden. Ich mache das beispielhaft an dem Begehren, an der ersten Hemmung deutlich. Wenn ich begehrlichen Auges etwas angucke, ist mein Blick verzerrt. Warum? Das Ding sagt mir, nimm mich, dann geht's dir gut. Und wenn das Ding mich so anspricht und sagt, ja, du siehst klasse aus, ich hätte dich gern, sehe ich doch in dem Moment eben nur das Verlockende der Sache, aber sehe nicht, dass es in 10 Minuten wieder kaputt ist. Das heißt, wenn diese fünf geistigen Trübungen uns wann auch immer beherrschen und sei es nur wenig, dann ist unser klarer Blick für die Realität nicht möglich. Deshalb ist es die Voraussetzung, diese fünf wenigstens für ganz, ganz kurze Zeit mal beiseite zu tun, um in diesem Moment, und wenn es nur ein Moment ist, in aller Tiefe zu sehen, jawohl, nichts bleibt. Und das ist übrigens der Punkt, wo Stromeintritt da ist. Weil wir dann sehen, nichts taugt, also lasse ich alles hinter mir. Selbst wenn das nur für einen Moment der Fall ist und gleich drauf das normale Leben wieder auf uns einstürmt und wir sagen, so, jetzt esse ich mal ein Stück Torte. Ja? Das ist so. Und jetzt bin ich durch diese Schleife wieder bei den Vorübungen, die ich vorhin genannt habe. Denn wenn man sich fragt, wie ist es denn möglich, dass ich die Hemmungen beiseite kriege, kann ich einfach sagen, okay, Begehren raus, Aversion raus, dann hat es ja auch bestimmte Bedingungen. Und diese Bedingungen habe ich vorher praktisch genannt. Die fünf Hemmungen sind dann weg oder können beseitigt werden, wenn zunächst mal die äußeren Turbulenzen im Leben aufhören. Dafür sind die Silas gut. Wenn die inneren Turbulenzen wegziehen oder sich wenigstens minimieren, dafür sind Übungen wie Metta gut. Und damit sind wir bei den ja in der Stufenfolge eben unentbehrlichen Schritte, die nur insgesamt zum Erfolg führen. Und eins noch, das sollte man nicht vergessen, um diesen Prozess zu beschreiten oder um diesen Prozess erfolgreich zu beschreiten, braucht es eine bestimmte Anerkenntnis und Vorerfahrung in den Heilswahrheiten. Denn wenn ich nicht gelernt habe, nicht verstanden habe, dass alle Dinge untauglich sind, dann kann ich sie nicht loslassen wollen. Wenn ich immer noch der Auffassung bin, ja, irgendwo muss doch was Stabiles sein, irgendwo muss doch etwas sein, was taugt in dieser Welt. Wenn ich diese Auffassung habe, dann kann ich nicht loslassen wollen. Ja, weil mein Herz und mein Geist mir immer noch sagt, ja, aber du kannst dich doch nicht in ein Nichts stürzen. Nächster Punkt. Könnt ihr noch? Ich habe mal rausgesucht, verschiedene Reaktionen auf die Wahrheit von Vergänglichkeit. Dass man auf diese Behauptungen stößt, dass man mit dieser Wahrheit irgendwann mal konfrontiert wird, ist sehr wahrscheinlich im Leben. Entscheidend ist dabei, wie wir mit dieser Wahrheit umgehen, ob wir sie an uns heranlassen oder eben nicht. Und da will ich 4 Beispiele euch nennen. Ich beginne mit den sinnlichen Devas. Es gibt eine Lehrrede, die heißt der Löwe, das ist A433. Es heißt ja, dass der Buddha der Lehrer der Götter und Menschen ist. Und es heißt, dass der Dhamma seine Lehre auch in den menschennahen himmlischen Bereichen noch vorhanden ist. Man wird da oder kann da mit dieser Wahrheit konfrontiert werden. Aber diese Wahrheit wird von den allerwenigsten Deva beachtet, zur Kenntnis genommen und von noch weniger mit irgendeiner positiven Konsequenz bedacht. Warum? Veränderungen gibt es im Deva-Bereich auch. Aber worin bestehen diese Veränderungen? Einfach in unterschiedlichen Genussmöglichkeiten, die auftauchen. Ich sage es mal ein bisschen platt. Wo geht man heute hin? Wo ist denn heute was los? Was gönnen wir uns denn heute? Da ist Vergänglichkeit. Aber diese Vergänglichkeit ist nur Abwechslung im sinnlichen Genießen. Und das Schlimme dabei ist, die eigene Person wird ausgenommen. Ich bin ja stabil, ich bin ja schon immer da. Ich weiß gar nicht, wann das mal angefangen hat. Da draußen ändert sich's und was sich ändert, ist immer schön. Es taucht immer was Neues, Schönes auf. Und ich habe kein Problem damit. Und jetzt kann es aber passieren, dass da beispielsweise ein Buddha als Lehrer der Götter und Menschen auftaucht und sagt, Leute, Vorsicht, so ist es nicht. Das, was ihr für euer Ich haltet, ist gar nicht so stabil, wie ihr meint. Auch euer Ich ist wandelbar, ist vergänglich. Das ist Sakkaya Ditti, die Anschauung, mich gibt's und ich bin ewig. Und das heißt, dass manche Götter, wie gesagt, mit dieser Anschauung mal konfrontiert werden. Sie hören davon. Und was ist das Ergebnis? Schock, Irritation, Verwirrung. Was? Wir auch. Und da ein Zitat. Und der Erwachte weiß die Lehre. Das ist das Ich-Gebilde. Das ist die Entstehung des Ich-Gebildes. Das ist die Aufhebung des Ich-Gebildes. Und das ist die zur Aufhebung des Ich-Gebildes führende Vorgehensweise. Jene Götter, die langlebigen, herrlich schönen, die in ihrer Glücksfülle seit undenklichen Zeiten in hehren himmlischen Palästen wohnen, überkommt gewöhnlich Furcht, Erschütterung, Beben, wenn sie die Lehrverkündigung des Vollendeten hören. Ach, klagen sie, die wir vergänglich sind, wir denken uns unvergänglich. Die wir dauerlos sind, wir denken uns beständig. Die wir wandelbar sind, wir denken uns ewig. Vergänglich sind wir also, dauerlos, wandelbar, in den Ich-Bildungen einbegriffen. Also hier sind die Folgen der Begegnung mit der Wahrheit skizziert. Und was passiert da? Es entsteht ein großer innerer Zwiespalt, weil auf der einen Seite die Mitteilung über die Wirklichkeit in den Geist eingedrungen ist. Ah, habe ich jetzt kapiert. Aber das Innere, nicht? Das, was wir Herz nennen, das wir inneren Haushalt, das wir das Seelische nennen, all die Dränge, die noch da sind, die sich auf das Genießen weiterhin beziehen, die sind ja immer noch da. Und das ist der große Schrecken, weil dir dann klar wird, dass diese Situation, ich bin ewig, ein Irrtum ist und dass die eingebildete Situation, ich bin im Paradies und ich bleibe im Paradies, wirklich eine Einbildung ist, die nur zur Katastrophe führen kann. Und das wird manchen dann in dieser Situation klar. Sie merken, wenn ich so weitermache, immer nur konsumieren, sozusagen das karmische Guthaben immer mehr abtragen, dann laufe ich direkt auf eine Katastrophe zu. Das ist absehbar. Aber wie das so ist, da gibt es ganz wenige, die dann sagen, oh je, da muss ich was machen. Aber jetzt ran. Aber die meisten kriegen erstmal einen Schock, denken, oh, das ist aber schlimm. Dann denken sie, na, so schlimm wird es nicht sein. Dann haben sie es vergessen. Und dann machen sie in ihrem normalen Trott weiter. Und dann sagen wir vielleicht, ja, die Devas, aber das ist genau auch unsere Lebenssituation. Das ist die Beschreibung auch unserer Lebenssituation. Wir hören davon, ach ja, alles vergänglich, was machen wir denn da? Und dann ist wieder alles vergessen. So, aber das bleibt das Motto, schaut hin und zieht Konsequenzen draus, damit ihr nicht nachher jammert. wir sind ja so geeicht, wir wissen alles richtig, ja, oder vieles richtig, machen es nicht und nachher jammern wir, ach, hätten wir doch. Das war das Negativbeispiel. Ich komme zu dem positiven Beispiel und stelle euch König Parsenadi vor, den Namen kennt ihr. Der König Parsenadi ist hier ein langjähriger Anhänger des Buddha und er hält sich oft mit ihm. Und in einer Gesprächssituation geht es auch um unser Thema. Der Buddha spricht ihn an und sagt, stell dir doch mal vor, da käme jetzt ein vertrauenswürdiger Mensch zu dir hin und er würde dir Folgendes sagen. Ach, mögest du, großer König, davon Kenntnis nehmen, ich komme aus der östlichen Gegend, dort sah ich einen großen Berg, einer Wolke gleich, alle Lebewesen zermalmen, drückt er heran. Und dann fügt der Buddha hinzu, und jetzt kommen noch drei, und die sagen dasselbe für die anderen Himmelsrichtungen. Also von allen Himmelsrichtungen kommt der Berg und zermalmt alles, was vor ihm liegt. In einer solch großen Gefahr, o Großkönig, wenn furchtbarer Menschenverlust eingetreten ist, was wäre da, weil Wiedergeburt als Mensch schwer zu erlangen ist, wohl zu tun? Und Parsenadi antwortet, in einer solch großen Gefahr, Herr, wenn furchtbarer Menschenverlust eingetreten ist, was wäre da, weil Wiedergeburt als Mensch schwer zu erlangen ist, wohl zu tun, außer frommem Wandel, rechtschaffenem Wandel, Ausführung guter Handlungen, Ausführung verdienstvoller Handlungen. Und dann legt der Buddha noch einmal nach, weil er nicht nur von Bergen redet. Ja, dann kann ja jeder sagen, also unsere Berge sind stabil weitgehend. Ich sage dir, o Großkönig, ich künde es dir, es wälzt sich heran gegen dich Alter und Tod. Wenn Alter und Tod sich gegen dich heranwälzt, was ist da wohl zu tun? Und er gibt dieselbe Antwort. Wenn das der Fall ist, was ist da zu tun? Ja, frommer Wandel, rechtschaffener Wandel, Ausführung guter Handlungen, Ausführung verdienstvoller Handlungen. Also wir erleben hier ein Gedankenexperiment, in dem der Buddha den Gesprächspartner auf den Tod des Alters vorbereitet und sagt, das ist etwas, was auf dich zukommt. Dein physisches Ende steht bevor, wenn nicht heute so morgen. Man weiß nie genau, wie schnell dieser Berg heranrückt, aber er wird dich irgendwann zermalmen. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass deine Lebenssituation, die du jetzt hast und genießt, von heute auf morgen völlig anders sein wird. Und das Gleichnis von dem Berg ist ja sehr erhellend, weil sie auf der einen Seite die Gewaltsamkeit des Vorganges schildert. Ja? Gewaltsamkeit heißt ja, dass im Vergleich zu einem Bergmassiv, das auf mich heranrückt, diese individuelle Körperlichkeit so gut wie nichts ist. Ja? Oder im übertragenen Sinne, angesichts der Naturkräfte der Wandelbarkeit und der Veränderbarkeit, ist das bisschen, was wir unsere eigene Person nennen, sondern fast nicht nennenswert. Deshalb der gewaltsame Berg, der auf uns zukommt. Und was auch gesagt wird, dieses Massiv kommt ja aus allen Richtungen. Und das heißt, man kann nicht entfliehen. Es gibt keine Ausweichmöglichkeit, egal wo ich hinrenne. Ja, dasselbe Thema steht mir doch bevor. Und das relativiert sehr, was man manchmal probiert, dass man einfach versucht, dem Ganzen entgegenzuarbeiten, dass man auf seine Gesundheit besonders achtet, dass man sich besonders fit macht und mehr Vitamine isst und mehr trainiert und so weiter. Oder vielleicht auch sich nur andere Dinge ins Gesicht schmiert. Das kann man alles tun. Aber am Ende macht der Berg auch das platt. So, König Parsenadi war ein Anhänger des Buddha. Aber wie mir scheint, war er kein Stromeingetretener. Sondern es war einer, der tief berührt war von diesen Lehren, sich auch gekümmert hat, dass er praktische Konsequenzen zieht. Und wir haben ja diese Konsequenzen gehört. Er sagt, wenn so ein Fall eintritt und ich sehe jetzt, Alter und Tod kommen auf mich zu, was mache ich da? Ich werde das Richtige tun. Ja? Also seine Reaktion bezieht sich auf die Handlungsebene. Und im Pali-Text kommen zwei Worte vor, die er kennt. Kusala, man soll Kusala handeln, also nutzbringend, heilsam, wie immer man das bezeichnen will. Und Punya soll man beachten, also verdienstvoll. Man soll das Richtige tun, man soll ethisch Anspruchsvolles tun. Pasenadi zieht also wirklich Konsequenz. Er sagt nicht nur, ja, das ist so, du hast recht, gut, dass du mir das sagst, sondern ihm wird klar, man muss Konsequenzen ziehen. Und diese Konsequenzen, wie gesagt, sind für ihn die ethische Dimension, ne, das Handeln auf der Ebene des Ethischen und Moralischen. Das ist schon ein Riesenfeld. Das ist schon eine wirkliche Aufgabe, die Sila konsequent und durchgängig einzuüben, besonders dann, wenn man noch die innere Haltung mit dazu nimmt. Nicht nur sozusagen das Äußere an Verhalten, sondern auch die wohlwollende und ja, freundschaftliche innere Haltung dazu. Zumal muss man sich überlegen, für einen König, das nochmal eine neue Dimension ist, der sich im Grunde alles erlauben kann. Wir sind ja oft genug moralisch, weil wir Angst haben vor den Konsequenzen. Aber er hätte sich sozusagen alles leisten können, es könnte ihm keiner was machen. Und trotzdem sagt er, ja, na, dann muss man konsequent sein und sein Leben in den Griff kriegen. Und was man ihm auch anrechnen muss, er hat sozusagen eine andere Dimension des Daseins noch vor Augen. Er rechnet nicht nur mit diesem Leben, sondern er rechnet auch mit einem Leben jenseits des Todes und weitet seinen Geist nicht nur, was muss ich tun, damit die Rente reicht, sondern was muss ich tun, dass meine jetzt angenehme Lebenssituation auch über den Tod hinaus sich fortsetzt. Das ist auf der einen Seite sein Vorteil, er hat den Ansatz von Konsequenzen im Auge, aber diese Konsequenzen sind auch relativ begrenzt. Er fragt sich, was stirbt eigentlich, wenn man stirbt? Na, dieser physische Körper. Und was geht weiter? Ja, das, was man Chitta, das, was man Herz, das, was man Psyche nennt. Also muss ich weniger darauf achten, dass die äußeren Lebensumstände in Ordnung sind. Also muss ich mehr darauf achten, dass das, was sozusagen das Innere des Menschen ist, dass das sozusagen in Ordnung ist. Und im Übrigen, nur zur Erinnerung, dieser Araka, dieser Priester, dieser Seher Araka, von dem ich vorhin sprach, der sagte zu seinen Schülern genau dasselbe. Also zur damaligen Zeit galt dieselbe zeitlose Wirklichkeit. Zitat: Weise sollte man dies erkennen, Gutes tun und den Reinheitswandel führen. Also das ist sozusagen die Essenz, die zeitlos ist, die überhistorische Richtigkeit und Bedeutung. Nächstes Beispiel, der frühere Buddha Vipassi, der uns in der D14 begegnet. Dort sind ja die vier berühmten Ausfahrten besprochen, die später unserem historischen Buddha Shakyamuni zugeschrieben werden, aber ja, Vipassi hat sie erlebt. Und das ist eine Situation, wo ein junger Mann, behütet, in besten Lebensumständen, irgendwann mal der Realität begegnet. Und einfach dadurch, dass er zu seinem Wagenlenker sagt, so, jetzt fahren wir mal los, wir erkunden mal die Gegend und gucken mal, was los ist. Und da passiert nun Folgendes. Also die beiden sind unterwegs und da sah Vipassi, der Prinz, auf seiner Fahrt nach dem Garten hin, eine große Menge Menschen zusammenlaufen, und in allerhand düsteren Gewändern sich durcheinander drängen. Als er sie gesehen, wandte er sich an den Wagenlenker Was ist das nur für eine große Menschenmenge zusammengelaufen und sie drängt sich in allerhand düsteren Gewändern durcheinander? Da ist Hoheit ein Toter, wie man sagt. Ja, wohlan denn, Wagenlenker, dann lass uns zu diesem Toten hinfahren. Sehr wohl, Hoheit, sagte gehorsam der Wagenlenker zu Vipassi dem Prinzen und lenkte den Wagen zu jenem Toten hin. Das sah Vipassi der Prinz einen Verstorbenen, einen Toten, wie man sagt. Und als er ihn gesehen, wandte er sich an den Wagenlenker. Was ist das nur, ein Toter? Was habe ich darunter zu verstehen? Das ist ein Toter, wie man sagt, der wird nicht mehr von Mutter oder Vater oder anderen verwandten Sippen wiedergesehen. Und auch er wird Mutter oder Vater oder andere verwandte Sippen nicht wiedersehen. Anmerkung zwischendurch ist eine interessante Definition von Tod. Er sagt nicht, nur der ist zerfällt, der ist jetzt zerfallen, ex over, vorbei, sondern mit dem ist die Kommunikation unterbrochen. Der gibt es noch, der ist noch da, aber er kann nicht mehr mit uns kommunizieren und wir können nicht mehr mit ihm kommunizieren. Also eine ganz andere Auffassung, als wir das haben. Und dann kommt die nächste Frage von Vipassi: Wie aber bin auch ich dem Tode unterworfen, kann dem Tode nicht entgehen? Wohlan, auch du, Hoheit, und wir alle sind dem Tode unterworfen, können dem Tode nicht entgehen. Wohlan denn, bester Wagenlenker, ist genug für heute mit unserer Gartenfahrt. Lass uns gleich zum Schlosse zurückfahren. Sehr wohl, Hoheit, sagte da gehorsam der Wagenlenker zu Passi und er fuhr nun gleich nach dem Schlosse zurück. Da hat denn Vipassi der Prinz im Schlosse zurückgezogen, schmerzlich betroffen darüber gebrütet. O Schande, sage ich da über die Geburt, da jedoch am Geborenen das Alter zum Vorschein kommen muss, die Krankheit zum Vorschein kommen muss, der Tod zum Vorschein kommen muss. Ich sagte vorhin, Vipassi hat 4 Ausfahrten gemacht. Ich habe die erste geschildert, die anderen waren ähnlich, wo er konfrontiert worden ist mit den grundlegenden Formen der Vergänglichkeit. Nicht? Vergänglichkeit des Körpers. Alter ist eine Vergänglichkeitsform, Krankheit und Tod. Das ist ihm sozusagen sinnlich bewusst geworden. Er fragt sich, warum hat er das nicht vorher zur Kenntnis genommen? Darauf kommt es aber gar nicht an. In dem Moment ist es ihm klar geworden in dieser Situation. Er hat das erste Mal seine Achtsamkeit dahin gerichtet, hat das erste Mal gesehen, was da los ist, hat das erste Mal auch das Beschwerliche, das Unzulängliche, das Bedrängliche von Wandelbarkeit gesehen. Er hat die Allbetroffenheit anerkannt. Nicht? Normalerweise denkt man immer, das betrifft euch, okay, habt ihr Pech, aber ich lebe ja, ich habe ja nichts anderes erfahren bisher, als nur, dass ich lebe. Und das hat er anerkannt, alle sind betroffen und das ist die große Kunst, auch ich hier, der hier hockt, der ist genauso betroffen, keiner ist ausgenommen. Und diese Erfahrung hat den entscheidenden Knacks in ihm vollzogen. Er konnte von da an sein Leben nicht mehr weiterführen wie bisher. Er sagte, wenn das der Fall ist, dass Geborenen der Tod bevorsteht, dann ist das Murks. Dann kann das nichts taugen. Wenn etwas, was lebt, sterben muss, alt wird und krank wird, dann ist das nichts, womit ich mich zufrieden geben kann. Also war sein Anliegen, das Tod lose zu suchen. Also diesen Zustand, den Status zu erreichen, wo all diese Dinge nicht mehr vorkommen. Und das ist die Größe von ihm, dass er das anerkennen konnte und sich auch nicht hat ablenken lassen. Sein Vater hat ja später versucht, ihn mit allerlei Tüttelkram ihn abzulenken von diesem Thema, aber das ist ihm nicht gelungen. Er hat nach relativ kurzer Zeit sein normales Leben verlassen, ist in die Hauslosigkeit gezogen und ist ein Buddha geworden. Also jemand, der die Frage von Tod, Sterben, Vergänglichkeit ein für alle Mal überwunden hat. Und da sehen wir den großen Gegensatz zu Parthenadi. Den lieben, guten Parthenadi, der gesagt hat, jawohl, ich sterbe. Also muss ich gucken, dass ich jetzt ein anständiger Mensch bin, damit es mir daher nachher besser geht. Und Vipassi war das nicht genug. Nicht? Er wollte an die Wurzel gehen. Er wollte herausfinden, warum gibt es sowas wie Wandelbarkeit? Was sind die Bedingungen dafür? Und wie kann ich das Ganze aufheben? Viertes Beispiel. Gibt nur eins. Vergänglichkeit und Freude. Wenn man sich überlegt, wie kann das sein, dass man über Vergänglichkeit einerseits redet und das mit Freude assoziiert, das kann doch gar nicht richtig passen. Und trotzdem kennen wir viele Beispiele, wo es passt. Also wenn ich jetzt Kopfweh habe und das geht vorbei, ist eine wunderbare Sache. Wenn ich eine ärgerliche Arbeit zu erledigen habe, was ganz Dummes, ja, und ich habe es geschafft, ist es vergangen, ist vorbei, ist so angenehm. Also von der Seite kennen wir es. Das Problem entsteht dann, wenn Vergänglichkeit eintritt bei den Dingen, mit denen wir uns identifizieren, von denen wir es erwarten, von denen wir ja, angenehme Erfahrungen machen. Und da ist schon schwieriger, wie kann denn das sein, dass ich die Vergänglichkeit von all dem sehe, woran ich hänge und dann auch noch Freude habe. Und trotzdem sagt der Buddha, genau das gibt es und genau das ist der Schlüssel zur Befreiung. Und den entscheidenden Satz finden wir in der DH, in der Dhammapada 374. Je mehr und mehr er bei sich merkt, wie die Zusammenhäufungen im Wechsel nur entstehen, vergehen, dann spürt er helle Freudigkeit, da er das Todlose erfährt. Das sage ich nochmal, weil es ein ganz, ganz entscheidender Satz ist. Je mehr und mehr er bei sich merkt, wie die Zusammenhäufungen, also die fünf Kanda, im Wechsel nur entstehen und vergehen, dann spürt er helle Freudigkeit, da er das Todlose erfährt. Vielleicht ist es ein bisschen zu schwach ausgedrückt, wenn es hier heißt, wenn man das bei sich merkt. Ja, es geht um eine tiefere Qualität, wenn man ganz in der Tiefe erkennt und sieht, dass das so ist. Es geht um einen umfassenden Blick, wo eben nicht nur Einzelheiten betrachtet werden. Ja, diese Blumen verwelken und der Teppich wird irgendwann grau und meine Haare sind jetzt schon grau. Sondern hier wird der Blick wirklich umfassend gerichtet auf alles, was unsere Existenz ausmacht. Die gesamte Existenz lässt sich ja aufdröseln in die fünf Kanda, über die fünf Zusammenhäufungen. Und wenn man dann sieht, dass das sich nur wandelt, nur vergeht, nur kommt und wieder verschwindet, dann heißt es hier, kommt Freude auf. Piti Pamocham. Pamocham ist so eine allgemeine innere Heiterkeit. Früher gab es mal den Ausdruck, die Heiterkeit der Seele. Ja, so eine Grundstimmung von hell. Das taucht auf. Und Piti. Das ist nochmal eine Steigerung. Piti ist ja ein inneres Glücksgefühl, das so richtig noch hochschießt. Wenn man zu viel von dieser Helligkeit hat, läuft irgendwann mal der Topf über und man ja, schießt sozusagen wie eine Rakete hoch. Das taucht auf beim Anblick der Vergänglichkeit. Wie ist das möglich? Stellt euch das vor, dass man die fünf Daseinsfaktoren sieht, beobachtet, sozusagen vor seinem geistigen Auge hat. Nicht nur denkerisch, sondern in der Wahrnehmung. Dann heißt es doch in diesem Moment, dass all das nichts mit mir zu tun hat. Denn was man beobachtet, was man betrachtet, was man sieht, empfindet man immer als draußen, als nichts mit mir zu tun haben. Und wenn das für alle fünf Daseinsfaktoren mal gelingt, wenn es einem gelingt, wirklich zu sehen, da ist hier nur ein Räderwerk, was sich da vor meinem geistigen Auge abspielt, dann ist man doch in diesem Augenblick jenseits davon. Dann hat man doch mit diesen Dingen nichts zu tun. Und wenn man nichts mit ihnen zu tun hat, ist man völlig frei davon. Aber dieses Freisein heißt nicht nur in ein Loch zu fallen, weil alle Erfahrungen, die vorher gemacht worden sind, von uns nicht mehr da sind, sondern das Gegenteil ist der Fall. Diese Erfahrung ist mit diesem inneren Glücksgefühl verbunden. Und damit kann man auch diese Distanzierung, diese Entlarvung der fünf Daseinsfaktoren emotional akzeptieren. Nicht? Wenn man das Gefühl hat, wenn das alles weg ist, ja, dann bin ich ja verloren, dann habe ich ja nichts mehr, dann kann man diese fünf Faktoren nie loslassen. Aber wenn man erkannt hat, dass sie nichts taugt, und wenn man gesehen hat, dass man frei davon sein kann und zugleich emotional stabil ist und emotional auf einem viel höheren Level als sonst, dann bleibt nur eine Konsequenz, nichts wie hin. Ja? Mach das mal. Machen wir nachher mal. Ja? Ein bisschen müsst ihr noch. Tut mir leid. Zum Schluss will ich noch ein paar Einzelaspekte von Wandelbarkeit anbringen, um noch so ein bisschen Anschaulichkeit vielleicht hineinzubringen. Wenn man überlegt, womit wir uns am meisten identifizieren, dann ist das in der Regel dennoch unsere Körperlichkeit. Und wenn es nicht das Wichtigste ist, dennoch spielt unsere Körperlichkeit eine große Rolle. Und die Vergänglichkeit an dieser Körperlichkeit wird damit zu einem Problem. Über Tod habe ich schon genug gesprochen, deshalb will ich jetzt nochmal über das Altwerden reden, weil Altwerden in Bezug auf den Körper zwei Hauptergebnisse mit sich bringt. Einmal Schwinden von Körperkraft und einmal auch Schwinden von Schönheit. Da zum Beispiel. Es gibt ein Sutta, Ratthapala Sutta heißt es, wo einer der Buddha-Mönche sich mit einem König auch unterhält. Und dieser König kann sich nicht vorstellen, warum ein junger Mensch in den Orden eintritt. Das ist ihm nicht plausibel. Und dieser Ratthapala versucht nun, das zu erklären und hat verschiedene Argumente und verschiedene Beispiele. Und eins habe ich rausgezogen, was für uns jetzt interessant ist. Er fragt nämlich sein Gegenüber, sag mal, wie ist denn das mit deinem körperlichen Zustand? Und da sagt er, ich bin mit 20 oder mit 25 Jahren imstande gewesen, Elefanten zu bändigen, Rosse zu reiten, Wagen zu lenken, Bogen zu spannen, Schwerter zu schwingen. Ich war stark in meinen Schenkeln, stark in den Armen, tauglich genug zum Kampf. Zuweilen fühlte ich fast Überkraft. Nicht habe ich an Stärke meinesgleichen gekannt. Was meinst du wohl, großer König, bist du auch jetzt noch ebenso stark in den Schenkeln und Armen, tauglich genug zum Kampf? Das nicht, Ratthapala. Jetzt bin ich alt geworden, hochbetagt, dem Ende nah, ausgelebt. Stehe im 80. Jahr. Zuweilen will ich den Fuß dahin setzen und sitzen aber dorthin. Daran, großer König, hat er gedacht, der Erhabene, der Kenner, der Seher, der Heilige vollkommen erwachte, als er gesagt hat, aufgerieben wird die Welt, verweslich. Das habe ich erfahren und gesehen und gehört, und bin aus dem Hause in die Hauslosigkeit gezogen. Also hier ist die Veränderung des Körpers in Bezug auf Körperkraft geschildert. Ich nenne es mal ein bisschen so männlicher Aspekt des Vorgangs. Körperkraft ist ja mehr so eine männliche Sache. Und das ist für einen Krieger natürlich eine Katastrophe. Also wenn du kämpfen sollst, als Heerführer und das Schwert nicht mehr hochkriegst, hast du ein Problem. Und es ist natürlich auch eine Frage der körperlichen Beherrschung. Wenn du nicht mehr den Fuß dahin kriegst, wo du ihn eigentlich haben willst, dann weißt du, ich habe ein Problem. Und das hat er dann natürlich eingesehen. Man sieht die Dinge immer ein, wenn sie konkret werden, wenn sie bezogen sind auf die eigene Lebenssituation und merkt, ah ja, das gibt es hier wirklich, das ist bei mir der Fall. Nächster Punkt, geht es um die Schönheit, nicht mehr der weibliche Aspekt desselben Vorgangs. Da gab es eine Frau, die hieß Nanda und sie war die Stiefschwester des Buddha. Und sie ist irgendwann auch in den Orden gegangen, aber nicht so richtig aus innerer Inbrunst, sondern sie ist mitgegangen, weil ein Großteil der Verwandtschaft da war, und war sie ein bisschen allein, hat sie, okay, da bin ich dann bei meinen Leuten. Und diese Frau zeichnete sich aus durch ihre besondere Schönheit. Und da sie aus Mangel an Motivation in den Orden gegangen ist, hat sie dann ihre Praxis auch ein bisschen schleifen lassen. Und es ging ihr auch relativ gut aus zwei Gründen. Denn sie hatte einmal Anerkennung. Ach, das ist die Schwester des Buddha. Hm, wunderbar. Und sie hatte große Anerkennung, weil sie eine besondere Schönheit war. Ach, die schöne Nanda. Aber damit hat sie, wie gesagt, ihre Praxis vernachlässigt und nicht gemerkt, dass sie sich selbst vor einen Knoten schiebt. Denn man kann ja mit Sicherheit feststellen, dass diese Schönheit nicht bleibt. Das war ihr nicht bewusst, aber dem Buddha war es bewusst. Und da wollte er sie immer mal ansprechen. Komm, lass uns doch mal reden. Aber sie hat sich immer gedrückt. Ja? Sie hat immer sozusagen keine Zeit gehabt, Terminprobleme. Und irgendwann hat er sie wirklich mal bestellt und dann kam sie auch voller ja, Unsicherheit, weil sie wusste, jetzt kriegst du einen auf den Kopf. Aber das macht der Erwachte ja nicht, sondern er wollte sie belehren. Aber er wusste genau, mit Worten kannst du dir nicht überzeugen. Und deshalb hat er etwas gemacht, was er ganz selten sonst anwendet, nämlich magische Macht angewendet. Er hat nämlich vor ihr eine weitere Frau visualisiert, die konnte sie dann sehen. Und diese Frau war noch schöner als sie. Und dann hat er gleichsam im Zeitraffer die alt werden lassen. Nicht? Erst war sie jung, dann mittleres Alter, dann ganz alt, dann runzlig und dann ist sie sozusagen in den Verfall, den Zerfall übergegangen. Und das hat Nanda gesehen, das hat sie wie in einem Film, einem produzierten geistigen Film ablaufen sehen und da konnte sie natürlich nicht mehr sich dem entziehen. Weil wir merken das nicht, wir gucken uns jeden Tag im Spiegel an, aber sehen fast noch genauso aus wie vorhin oder gestern. Ja? Aber wenn du diesen Wandlungsprozess in so kurzer Zeit zusammengeschrumpft siehst, so im Zeitraffer vor dir vorüber rauschen siehst, dann wird dir viel eher klar, dass du dieser Gesetzmäßigkeit nicht entgehen kannst. Und das war auch ein Schock, ein heilsamer Schock für sie. Und in dem Moment, wo sie das gesehen hat, ach, das ist die Gesetzmäßigkeit der Existenz, auch da hat sie den Stromeintritt erreicht. Und das Ergebnis ist dann immer gleich. Dann weißt du um Dringlichkeit, dann weißt du, ich muss was tun und dann weißt du, wenn ich schnell genug vorankomme, dann habe ich die entsprechenden Früchte davon. Aber beieinander muss man zwei Dinge sagen, wenn man verstehen will, warum der Buddha ihr so drastische Anweisungen gegeben hat. Einmal muss man zur Kenntnis nehmen, dass Nanda eine Nonne war. Und Nonne sein heißt, wie Mönch sein auch, dass man zum Hauptberuf seine spirituelle Entwicklung gemacht hat. Das ist Haupttätigkeit, wenn man im Orden ist. Und der zweite Knackpunkt bei ihr, das habt ihr ja mitgekriegt, war ihre Fixierung auf Schönheit. Und das musste der Buddha aufknacken. Und da hat er gesagt, du musst üben eine bestimmte Art von ja, geistiger Praxis, nämlich die Betrachtung der Unschönheit des Körpers. Der Körper ist nämlich nur schön, wenn man nicht genau hinguckt. Wenn man genau hinguckt, bleibt nichts Schönes übrig. Und ich nenne nur drei Verse jetzt aus den Therigata, wo das geschildert ist, damit ihr ein Gespür habt, um was es da geht. Also der Buddha sagt zu ihr, den Kranken, Unreinen und Faulen, sieh, Nanda, diesen Körperhaufen. Durch Unschönes das Herz entfalte, das Einspitzige gut gesammelt. Also das ist ein Haufen Schmutz. Es gibt andere Verse, wo das noch viel, viel drastischer ausgedrückt ist. Und Nanda sagt später, und als ich ohne Lässigkeit bis auf den Grund erforschte ihn, so wie der Körper wirklich ist, sah ich von innen und von außen, um was es geht. Da fand ich Überdruss am Körper und innen wurde ich entreizt. Nicht lässig und nun ganz entjocht bin still ich jetzt, bin erloschen. Hier heißt es Überdruss, das soll man nicht missverstehen, dass man Ekel empfindet. Das ist nie eine Empfehlung, die der Buddha ausspricht, sich ekeln. Ekel ist eine andere Form von Begehren, oder das Gegenteil davon. Das heißt, solche Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Und ich sagte ja, dass das eine Übung war, die für Nanda geeignet war. Für uns, die wir außerhalb sozusagen ja, im normalen Leben stehen, sind diese drastischen Mittel nicht unbedingt angesagt. Aber man kann sich trotzdem klar machen, was der Körper eigentlich ist. Und ich komme zum allerletzten Beispiel, dass wir noch eine Frau haben, Ambapali heißt sie. Ambapali war eine ganz berühmte Kurtisane in Vesali. Und schon in ihrer Jugend war sie von allen möglichen Lichavya-Fürsten begehrt, nur die konnten sich nicht einigen, wer sie heiraten dürfte. Und da haben sie gesagt, das ist doch ganz einfach, keiner heiratet sie, wir machen sie zur Kurtisane und da haben sie alle. Da kann jeder mal ran. Wobei man sagen muss, das war dann natürlich keine billige Prostituierte, sondern es war eine Dame, hochgebildet, edel, vornehm, mit der man auch reden konnte. Und diese Ambapali hat übrigens später den Buddha kennengelernt und den berühmten Mangohain ihm geschenkt. Von daher ist sie heute noch bekannt. Und seltsamerweise hatte Ambapali einen Sohn, der in den Orden eingetreten ist und der dann die Mutter ab und zu mal instruiert hat. Und von ihm hat sie sich inspirieren lassen, ist auch in den Orden eingetreten und eine Heilige später geworden. Und die Methode, wie sie das geschafft hat, war eine ähnliche wie bei Nanda. Sie, die vorher mit ihrem Körper gelebt hat, sie hat, das war ihr Kapital, dieser schöne Körper war ihr Kapital. Sie hat sich diesen Körper nun mal angeguckt, vor allen Dingen, als sie älter geworden ist. Im Rückblick hat sie dann das sozusagen realistischer sehen können, als sie das in der Jugend gesehen hat. Und da will ich abschließend noch ein paar Verse euch vorlesen, wie sie selbst mit ihrer eigenen Körperlichkeit umgeht. Glänzend schwarz und von samtner Bienenfarbe gleich, lange Locken fielen mir vom Haupt herab. Durch das Alter sind sie wie Hanf und wie Borke. Wahrheit sprechend echtes Wort, es ist nicht anders. Glänzend, leuchtend, wie ein seltenes Juwel meine Augen waren, dunkel, schwarz und lang. Durch das Alter sind sie nun geschlagen, trübe. Wahrheit sprechend echtes Wort, es ist nicht anders. Kleinen Pisangknospen in der Farbe gleich, schön waren früher meine blanken Zähne. Durch das Alter sind sie ausgebrochen, gelb. Wahrheit sprechend echtes Wort, es ist nicht anders. In der Lichtung eines Waldgehölzes ging ich, wie der Kuckuck habe ich Flöten süß gesungen. Durchs Alter krächzt sich nur noch dann und wann. Wahrheit sprechend, echtes Wort, es ist nicht anders. Feine Ringe ganz aus Gold, sie schmückten einmal, schön sie waren, meine beiden Hände. Durch das Alter sind sie nun wie Wurzeln zum Verkauf. Wahrheit sprechend, echtes Wort, es ist nicht anders. Und so hat sie noch eine ganze Reihe, wo sie Schritt für Schritt ihren eigenen Körper anguckt. Wie war das früher? Wie ist es jetzt? Und wenn du das machst, dann siehst du wirklich, um was es geht. Und sie endet, solcher Art war dieser ganze Körperhaufen. Altersschwach ist er ein Haus nur voller Leiden. Abgebröckelt ist der Putz vom alten Haus. Wahrheit sprechend, echtes Wort, es ist nicht anders. So viel zu den Betrachtungen. Ein abschließendes Wort, dass wir das nochmal einsortieren. Denn ich habe heute Abend ja nur einen kleinen Ausschnitt von unendlich vielen Möglichkeiten der Betrachtung vorgetragen. Ich habe einen Schwerpunkt gesetzt auf der Körperlichkeit einerseits und der persönlichen Betroffenheit andererseits. Habe sozusagen vom Ich her das Thema betrachtet, habe aber nicht betrachtet, ja, die Wandelbarkeit und die Vergänglichkeit der tausend Dinge, mit denen wir zu tun haben. Denn wenn die kaputt gehen, wenn wir erleben, dass wir Verlust haben, irgendwas einfach nicht mehr da ist, das ist ja nochmal ein ganzes weites Feld, wie gehen wir mit dem um, was da draußen alles sich tut und kaputt geht. Aber was bleibt, ist die entschiedene Motivation, die uns der Buddha nahe bringt, diese Betrachtungen immer wieder anzustellen. Ich sage Betrachtungen deshalb, weil es ein Unterschied ist, ob man die Dinge nur geistig zur Kenntnis nimmt, ja, ja, alles ist vergänglich, okay, was jetzt? Oder ob man durch wiederholte Betrachtung der Tatsachen selbst sieht, wie das Ganze läuft. Das sage ich nicht euch, das sage ich mir ganz genauso. Ich weiß auch mehr, dass die Dinge vergehen, als dass ich das sehe. Das ist also auch mein Problem. Und ein allerletzter Satz noch, den gebe ich sozusagen nur zum Protokoll, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Diese Art von Betrachtung der Vergänglichkeit ist begrenzt. Und zwar begrenzt auf die materiellen Dinge und einem selbst. Was andere Wesen anlangt, ist die Betrachtung nicht angebracht. Bei anderen Wesen ist immer Metta angebracht, Karuna angebracht, Mudita angebracht. Ja? Nur ein plattes Beispiel, da fällt die Oma auf der Straße hin und ich stelle mich daneben und sage, ja, Oma, ist alles vergänglich. Das hieß es, bis dann. Ja? Das wäre ein großes Missverständnis, weil man das ab und zu mal hört. Ja, das ist so gruselig, grausam. Ne? Bei anderen Wesen, Metta. Bei den Dingen, bei einem selbst, Wandelbarkeit. Und in dieser Kombination wird ein Schuh draus. Ich danke, dass ihr zugehört habt.